Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, als Predigttext begleiten uns heute einige Verse aus dem 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die auch das Sonntagsevangelium sind. Da heißt es: Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Ja, liebe Schwestern und Brüder, eine Geschichte, die sich beim ersten Hören vermutlich irgendwo ganz nett anhört, nachvollziehbar. Man freut sich für den einen und stellt ein paar Fragezeichen an manche Aussagen hin. Aber dann sind doch Brüche drin. Und ich möchte Sie einladen, dass wir diesen Brüchen, aber auch dem Kern der Geschichte ein bisschen nachspüren. Jesus ging nach Kapernaum hinein, eine kleine Ortsbezeichnung, Kapernaum, eigentlich Gefahr Nahum, Nahums Dorf, in der Nähe von Tiberias, am See Genezareth, ein kleines Fischerkäffchen, unbedeutend, nicht wichtig, aber es war Garnisonsstadt. Da trat ein Hauptmann zu ihm. Und er bat ihn. Im griechischen Urtext steht da Hekatonarches, 100 und herrschen. Eine Übersetzung vom lateinischen Centurio. Die Fachleute für Asterix und Obelix, die wissen, wer ein Centurio ist, ne? Das ist der, der die Bürste am Helm quer trägt. Also jemand, der doch nicht ganz unbedeutend war, lebt in diesem kleinen Kaff und tut dort seinen Dienst. Ein Mann mit einer gewissen Macht über andere. Und er kommt zu Jesus. Hören wir mit unseren modernen Ohren eigentlich ganz normal? Man kann doch aufeinander zugehen. Man kann sich doch begegnen. Egal, welche Hintergründe man hat. Aber damals, zur Zeit der Besatzung Israels durch Rom, dass sich da so ein Besatzungssoldat traut, an einen ganz besonderen Rabbi hinzutreten und ihn etwas zu bitten, das war alles andere als gewöhnlich. Aber diesen Hauptmann treibt natürlich etwas um. Er kommt hier nicht als Kommandeur von Besatzungssoldaten, sondern er kommt als Mensch. Ein Mensch mit Sorgen und mit Nöten. Und seine Not ist, das sagt der Jesus: Herr, mein Knecht zu Hause, der liegt dort, der ist gelähmt und er leidet große Qualen. Hilf mir. Der sonst nicht in die Nähe kommen würde, kommt. Und der ihn vielleicht nicht an sich herankommen lassen würde, lässt ihn herankommen, weil ein anderer in Not ist. Im griechischen Urtext steht für das Wort Knecht eigentlich Pais, und Pais kann auch heißen Sohn. Mein Sohn, mein Diener, mein Knecht. Was es genau war, wissen wir nicht, denn es wird nur einmal dieser Begriff verwendet. Und es ist immer wieder der gleiche. Luther hat sich entschieden, da den Knecht einzusetzen. Interessant auch, dass für Knecht und Söhne das gleiche Wort gilt. Würden sich die Söhne heutzutage nicht mehr gefallen lassen, die Knechte ihrer Eltern zu sein, oder? Wir wissen auch nicht, was genau diesem Knecht widerfahren ist. Können wir spekulieren. Wir haben ja im Moment so eine Zeit, wo wir auch in unserem Land ungefähr 80 Millionen medizinische Fachkräfte und Spezialisten haben, die dann sagen, das war eine Querschnittslähmung, das ist vielleicht ein Schlaganfall, ein Längsschnitt. Wissen wir alles nicht. An der Spekulation beteiligen wir uns nicht. Was in der Situation aber wirklich ganz spannend ist, ist, dass Jesus ganz spontan antwortet, die Heilung in Aussicht stellt und sagt, ich komme, ich mache sozusagen einen Hausbesuch. Jesus ist total hilfsbereit in der Situation, obwohl er damit eigentlich anbietet, eine Grenze zu überschreiten. Römer. Als guter und gläubiger Jude geht man doch nicht zu denen nach Haus. Was ist denn das für ein Geschwartel, auf Deutsch gesagt? Die Feinde? Na, da werde ich ja unrein, wenn ich ein solches Haus betrete. Und da denke ich mir, waren die Jünger ganz schön überrascht, dass Jesus dann sagt, ohne Probleme, ich komme, ich mache ihn gesund. Er liefert damit eigentlich auch ein Beispiel der Grenzüberschreitung unserer eigenen Abwehrmechanismen. Wie geht es vielen heute noch, wenn sie jemanden begegnen, der vielleicht ein bisschen anders ausschaut als der Durchschnittsmensch? Viele gehen da auf Distanz. Man weiß ja nicht, was in dem oder in der steckt. Jesus macht es anders. Er sagt, ich komme. Ich komme zu dir nach Haus und ich helfe dir. Und was macht der Hauptmann? Der sagt nicht Danke, sondern der ist völlig perplex. Er ist deswegen perplex, weil er eben genau um diese Regel weiß, kein Jude betritt das Haus eines Römers. Und er sagt, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Genau dieser Vers ist bei unseren katholischen Geschwistern in der Messfeier ein nicht wegzudenkender Moment, bevor sie zum Abendmahlsempfang gehen. Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach eingehst, sondern sprich nur ein Wort und dann kommt die Änderung in der katholischen Liturgie. So wird meine Seele gesund. Der Hauptmann weiß, wo Grenzen sind. Und Jesus ist derjenige, der Grenzen überschreitet. Zum Wohl und zum Heil von uns Menschen. Er kommt. Auch da, wo manch einer versucht, seine Tür zuzuhalten und sagt, da bist du nicht willkommen. Er kommt trotzdem. Und dann kommt der Satz, der mich etwas irritiert hat. Dieser Befehl, Gehorsamsatz, erinnert ihr euch? Denn auch ich bin ein Mensch, sagt der Hauptmann, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und sagt er zum einen, geh und er geht, zum anderen, komm und er kommt und zum Knecht sagt er, tu dies und er tut's. Der Hauptmann ist also einer, der Macht hat. Macht über andere. Und dieses Streben nach Macht, das erleben wir auch wieder tagtäglich. Jeder möchte mächtig sein, groß und mächtig. Der Hauptmann lehrt uns allerdings etwas. Er lehrt uns, dass das Wort Macht nicht von Machen kommt, sondern von Mögen. Er lehrt es uns deswegen, weil er sich für seinen Knecht einsetzt und möchte, dass es dem gut geht. Letzte Woche vor 80 Jahren fand die Wannsee-Konferenz statt. Haben wir alle gehört, manch einer sogar die Dokumentation gesehen. Und es war für mich schwer erträglich. Weil genau die Struktur, die der Hauptmann hier als seine Lebenssituation beschreibt, die hat dort ihre bösen Früchte getragen. Von oben kommt der Wunsch, das Judenproblem zu lösen. Und dann geht Befehl und Gehorsam nach unten und die Bürokraten arbeiten es ab, ohne jedes Gefühl von Menschlichkeit. Da sind die Grenzen von Befehl und Gehorsam längst überschritten. Immer da, wo das Gewissen sich nicht mehr traut, aufzustehen. Eine der dunkelsten Stunden unserer Geschichte. Und der Hauptmann wäre genau das Gegenteil gewesen. Ich stehe in dieser Befehlskette, aber ich bin auch verantwortlich für Seelen, für Menschen, für deren Heil und Gesundheit. Hätten die damals nur diese Stelle auch gelesen? Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, zu seinen vertrauten Menschen, die für ihn schon schier selbstverständlich waren und er für sie. Er wunderte sich und sprach: Solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Auch Jesus kann manchmal überrascht werden. Und ausgerechnet einem solchen Menschen wie diesem Hauptmann, diesem Centurio, würde das kein Mensch zutrauen, dass er solchen Glauben hat. Und eigentlich düpiert er ja alle anderen, die mit ihm gegangen sind. Eigentlich brüskiert er sein Volk. Sagt ihnen aber damit nicht, dass sie nicht glauben, sondern dass er positiv überrascht ist von der Größe des Glaubens dieses einen Menschen, der doch nur ein Fremder war. Er hat es als selber auch als Anerkennung für sich verstanden, von einer Seite, wo er es nicht erwartet hat. Passiert auch uns Gegenwärtigen manchmal, dass plötzlich ein Lob von der Seite kommt, wo man es gar nicht erwartet hat und sagt, das ist aber für mich ein ganz besonderes Lob, eine besondere positive Zuwendung. Und so ähnlich ging es Jesus damals eben auch. Warum er allerdings an seine treuen Gefolgsleute sozusagen eine Watschen verteilt, das erschließt sich keinem. Und dann kommt eigentlich eine Wende in der Geschichte Jesu in seinem Wirken. Ganz unauffällig zwischen zwei Versen. Gerade noch bezieht er sich auf das Volk, dessen Messias, dessen Gesalbter er ist, der verheißen wurde, Israel aus dieser neuen Gefangenschaft zu befreien. Und er wandelt sich zwischen diesem Satz und dem nächsten Vers zum Heiland der Welt. Wenn er nämlich sagt, viele werden kommen von Osten und von Westen und sie werden mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. In dem Moment steckt der neue Bund zwischen Gott und Menschen in seinen Kinderschuhen. Und sie werden zusammenkommen, die Kinder des alten Bundes und die Kinder des neuen Bundes, die wir sind. Unsere Ahnen waren Heiden. Und wir werden gemeinsam im Himmelreich mit den Erzvätern Israels zu Tisch sitzen. Der Kern der Weltmission ist schon hier gelegt, nicht erst in Matthäus 28 im Missionsbefehl. Der erste Grund, warum wir heute hier miteinander Gottesdienst feiern, ist in diesem Vers geschehen. Dann kommt noch ein Drohwort hinterher. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und vor 35 Jahren, ein paar mehr, hat ein Vikarskollege scherzhaft gesagt, und wahrlich, ich sage dir, wer keine Zähne hat, für Zähne wird gesorgt werden. Das ist kein einfacher Tobak. Aber er zeigt, dass es letztlich keine Situation gibt, wo man den lieben Gott wie eine Taschenuhr in der Tasche mit sich rumtragen kann. Wer sich seiner Sache zu sicher ist, im Glauben wie im Leben, läuft Gefahr zu stürzen. Da hat ja gestern jetzt jemand den CDU-Vorsitz abgegeben, der genau diese Erfahrung hat machen müssen. Es sind nicht Dinge der Vergangenheit, über die wir uns Gedanken machen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, sondern die sind hochaktuell. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Das Vertrauen, das der Hauptmann in Jesus setzte, hat geholfen. Das Vertrauen, das wir in unseren Gott setzen, hilft auch. Gerade in der jetzigen Situation wäre es natürlich jetzt der falsche Hinweis, wenn ich sagen würde, Glauben und Beten hilft gegen Krankheit. Da braucht es auch noch was anderes dazu. Deswegen muss man zweigleisig fahren. Glauben, beten und handeln. Und wir werden in der nächsten Kirchenvorstandssitzung auch eine Anfrage des Impfzentrums hier behandeln, ob man nicht demnächst mal nach dem Gottesdienst in der Kirche oder im Gemeindehaus drüben eine Impfaktion machen könnte. Und ich würde das auch schwer unterstützen. Jesus hat aufgrund des Glaubens des Hauptmanns gehandelt und hat seinen Knecht geheilt. Er hat durch den Glauben des Hauptmanns eine Tür aufgestoßen, die weit über das Volk Israel hinausreicht, nämlich für uns. Und er hat gehandelt, indem er den Knecht gesund machte. Ein Dreiklang, den auch wir immer wieder erleben können. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.